Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag, es ist Dienstag, der 22. Februar, Zeit fürs Rabe Info, heute mit folgenden Themen. Novartis Generalversammlung, Aktionäre auf Konfrontationskurs. Deutsch für Fremdsprachige, mehr Mundartkurse gefordert. Und Schweiz und Geld, das Bankengeheimnis weicht sich auf. Am Mik Chayan Makai, schön Sie dabei.
Rabe Info, 95,6.
Zuerst die Kurznachrichten. Ein schweres Erdbeben in der neuseeländischen Stadt Christchurch hat mindestens 65 Menschenleben gefordert. Das Beben hatte eine Stärke von 6,3 auf der Richterskala und dauerte laut Augenzeugen über eine Minute lang. Neuseelands Ministerpräsident sagte, die Schäden seien enorm und die Zahl der Opfer könne noch weiter steigen. Die Behörden verhängten den Ausnahmezustand. Bereits vergangenen September hatte ein Beben der Stärke 7,1 die Stadt erschüttert und schwere Schäden angerichtet. Neuseeland liegt im pazifischen Feuergürtel einer Zone reger Vulkantätigkeit. Dort ereignen sich etwa 90% aller Erdbeben weltweit. Jedes Jahr kommt es zu mehr als 14.000 Beben, von denen aber etwa nur 150 zu spüren sind. Der libysche Staatschef Gaddafi hat sich erstmals seit Beginn der Unruhen zu Wort gemeldet. Im Staatsfernsehen dementierte er Gerüchte, wonach er nach Venezuela geflohen sei. Bei dem Versuch, die Proteste in Libyen zu ersticken, sind diversen Angaben zufolge alleine gestern über 500 Menschen getötet worden. Nachprüfbare Angaben über diese Zahl der Todesopfer gibt es nicht. Wie Al Jazeera berichtet, werden in Tripolis derzeit Kampfjets gegen die Demonstranten eingesetzt. Das Eidgenössische Departement für Auswärtige Angelegenheiten EDA ist besorgt über die jüngste Entwicklung in Libyen. Die Schweiz verurteile die gezielte Gewalt, mit der die libyschen Behörden gegen Demonstrierende vorgehen. Wie das EDA schreibt, sei man sich aufgrund eigener Erfahrungen sehr bewusst, welchen Mut die Menschen aufbringen, die nun in Libyen auf die Straße gehen und ihre demokratischen Rechte einfordern. Die Vorbereitungen zur Einsetzung des Internationalen Schiedsgerichts, das die Schweiz akzeptieren musste, damit die beiden Schweizer Geiseln Libyen verlassen konnten, werde nun suspendiert. Der Chef der Schweizer Armee, Korpskommandant André Blattmann, hält sich derzeit in den Arabischen Emiraten auf. Dort besucht er die Rüstungsmesse. Auf dem Plan stehen auch Gespräche mit der Armeespitze der Arabischen Emirate. Wie das zuständige Departement schreibt, soll es bei diesen Gesprächen um Fragen der globalen und regionalen Sicherheitspolitik und um die weitere Entwicklung der Streitkräfte gehen. Diese Reise des Schweizer Armeechefs ruft den Friedensrat auf den Plan. In einem Kommuniqué kritisiert der Friedensrat Blattmann als unsensibel. Zitat: «Ausgerechnet in einer Zeit, in der sich Bürgerrechtsbewegungen in ganz Nordafrika und im arabischen Raum für Demokratie einsetzen, besucht der Chef der Schweizer Armee die Arabischen Emirate. Diese würden seit Jahrzehnten mit Schweizer Waffenexporten aufgerüstet, ebenso wie die Staaten Bahrain, Katar und Saudi-Arabien. Angesichts der aktuellen Lage fordert der Schweizerische Friedensrat ein sofortiges Waffenexportverbot in die Regionen des Nahen Ostens, in denen derzeit protestiert wird. Die Basler Zeitung streicht 8 der 90 Vollzeitstellen in der Redaktion. Wie der Chefredaktor Markus Somm mitteilte, sei dies wegen der wirtschaftlichen Lage nötig. Die Gewerkschaft Syndicom versteht dieses Vorgehen der BAZ nicht und verlangt einen sofortigen Kündigungsstopp. Außerdem fordert die Gewerkschaft, dass die, Zitat, wahren Besitzverhältnisse der BAZ offengelegt werden. Die BAZ hat bereits vor 2 Jahren 22 Vollzeitstellen gestrichen und 8 Angestellte entlassen. Die Maßnahmen wurden auch damals mit wirtschaftlichen Argumenten begründet. Vor einem Jahr wurde die Batz an den Finanzier Tito Tettamanti und den Basler Medienanwalt Martin Wagner verkauft. Diese erteilten damals einer Firma von Christoph Blocher ein Beratungsmandat. Nach einer großen Protestwelle verkauften Tettamanti und Wagner die Basler Zeitung Medien an Crossair-Gründer Moritz Suter. Über den Verkaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Bekannt sei jedoch, dass sich im Druckereibereich über 100 Millionen Franken Schulden angehäuft haben. Der Blick aufs Wetter. Trotz Wolken bleibt es heute trocken. Bei maximal 3 Grad kann es einige Aufhellungen geben und es geht eine schwache Brise. Auch morgen verdrängen die Wolken die Sonne und es wird maximal 3 Grad. Der Donnerstag zeigt sich ebenfalls bewölkt. Bei bis zu 5 Grad steigt die Schneefallgrenze auf über 1000 Meter.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Alle Jahre wieder an der Generalversammlung der Aktionäre und Aktionärinnen des Pharma-Riesen Novartis werden weniger hohe Vergütungen für das Management gefordert. Und alle Jahre wieder ist damit zu rechnen, dass sich Vasella und Co. wieder Löhne in Millionenhöhe bewilligen werden. An der heutigen Versammlung werden aber nicht nur die Cheflöhne kritisiert, sondern auch konkrete Maßnahmen bei der Chemiemülldeponien verlangt. Michael Spahr hat ein Interview mit Rudolf Meier gemacht. Rudolf Meier ist Präsident von Actares, den Aktionärinnen für nachhaltiges Wirtschaften.
Heute findet die Generalversammlung der Novartis statt. Was sind denn Ihre Forderungen?
Wir fordern einerseits, dass endlich bei den alten Chemiemülldeponien vorwärts gemacht wird. Wir haben den Eindruck, dass immer nur das aufgedeckt wird, was unbedingt aufgedeckt werden muss. Es kommen immer neue Informationen in die Öffentlichkeit und es ist jetzt an der Zeit, dass Novartis vorangehen soll. Es sind ja auch verschiedene Unternehmen betroffen, Vorgängerunternehmen von Novartis, und wir finden, es ist an der Zeit und es ist auch schädlich für das Unternehmen, wenn jedes Jahr wieder die gleichen Geschichten auftauchen.
Also es wird ja schon immer wieder etwas gemacht, aber wo wird dann eigentlich zu wenig gemacht konkret?
Es gibt einzelne Deponien, die teilweise saniert werden, aber es gibt nie ein Gesamtkonzept, wie es zum Beispiel bei Bonfol erstritten worden ist nach jahrelanger Diskussion und auch Gerichtsprozessen. Und bei den verschiedenen Deponien im Raum Basel und auch auf französischem Boden wird gebremst, wo nur möglich, und die Schuld wird den Behörden gegeben. Und es gibt wie kein Konzept, das wirklich definitiv aufgeräumt werden muss, obwohl eigentlich anerkannt ist, die Deponien, die müssen ausgeräumt, geleert und das Material muss vernichtet werden.
Wie rechnen Sie sich Chancen ein bei der Generalversammlung?
Wir haben sicher Leute aus dem Raum Basel, die direkt betroffen sind von der Gefährdung des Trinkwassers, die uns unterstützen. Es ist allerdings vielleicht nicht direkt an der Generalversammlung, aber an der Generalversammlung sind immer viele betroffene Leute auch da. Das Problem könnte höchstens sein, dass unser Anliegen hinter dem zweiten Anliegen, das wir auch haben, ein bisschen verschwindet, nämlich das sind immer noch die Vergütungen, ein ewiges Thema bei Novartis.
Können Sie mir schnell Ihre Ideen dazu noch erklären?
Ja, wir verlangen schon seit vielen Jahren, dass die Vergütungen auf ein verständliches Maß zurückgeben. Herr Vasella ist da sehr uneinsichtig. Er war auch uneinsichtig bezüglich seines Doppelmandates und bezüglich der Abstimmung über die Vergütungen. Er hat nur unter Druck nachgegeben und sein Lohn oder seine hohen Vergütungen ist das Letzte, was er noch nicht nachgegeben hat. Es hat zwar geheißen, seine Vergütung werde klar kleiner sein, viel kleiner sein als vorher. Sie ist aber im Moment immer noch sehr hoch. Und abstimmen tun wir über das Vergütungssystem. Und das ist sehr komplex und ausgefeilt über mehrere Seiten und ebenso komplex wahrscheinlich auch mit Absicht, dass man es nicht wirklich durchschauen kann, was dann das Resultat daraus ergibt. Aber das Resultat von diesem Jahr, das sehen wir ja, und da Das ist der Anlass, um dieses Vergütungssystem in der Abstimmung abzulehnen, obwohl das nur eine Konsultativabstimmung ist.
Sagt Rudolf Meier von Actares, den Aktionärinnen für nachhaltiges Wirtschaften. Er erhofft sich trotzdem, dass das Vergütungssystem noch einmal überarbeitet wird. In Bezug auf die Chemiemülldeponien hat Novartis gegenüber Raabe schriftlich Stellung genommen. Zitat: Die Vorwürfe von Actares sind völlig unbegründet, die von Actares geforderten Taten aber bereits im vollsten Gange. Vor wenigen Tagen wurde zum Beispiel in Gegenwart der Medien und verschiedener Umweltorganisationen die Sanierungsarbeit an der Deponie Le Letin im grenznahen Ausland aufgenommen. Für die getroffenen Maßnahmen zum Schutze der Umwelt und der Arbeiter, die den Aushub vornehmen werden, wurde durchwegs nur Lob geerntet. Alle Dokumente zum Projekt sind öffentlich zugänglich. Zitat Ende.
95,6 Raabe Info.
Die Schweizer Deutschkurse müssen sich den Bedürfnissen anpassen. Das ist die Schlussfolgerung einer europäischen Studie über Sprache und Migration. Denn in der Schweiz werde als Integrationsmaßnahme verlangt, dass die Landessprache erlernt werde, doch in der Deutschschweiz wird dabei die Mundartfrage fast ausgeblendet. Es werde kaum thematisiert, welche Sprache sich ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger aneignen sollen, um sich integrieren zu können. Mehr dazu im folgenden Beitrag.
Das europäische Wissenschaftsnetzwerk LINE untersucht die sprachliche Verschiedenheit in Europa. Ein Forschungsfeld beschäftigte sich mit den sprachlichen Anforderungen an Migrantinnen und Migranten. Dabei wurde auch die Schweiz unter die Lupe genommen. In immer mehr Integrationsrichtlinien oder Integrationsgesetzen werden ausländische Personen hierzulande zu Sprachkursen verpflichtet. Doch gerade in der Deutschschweiz werde dabei ein wichtiger Aspekt ausgelassen, nämlich der Unterschied zwischen Dialekt und Schriftsprache. Dazu Ivar Werlen, Professor für allgemeine Sprachwissenschaften an der Uni Bern.
Die ganze geschriebene Kommunikation findet in Hochdeutsch statt, die gesprochene Kommunikation, die mündliche Kommunikation findet in Schweizerdeutsch statt. Und das Problem ist nun, dass dabei entsteht, dass eben diese Leute vielleicht, auch wenn sie selber nicht Dialekt sprechen, dennoch den Dialekt verstehen müssen, wenn sie im Alltag verstehen wollen, was um sie herum gesagt wird. Und das geht vom Alltagsgespräch in einem Laden über das Gespräch am Arbeitsplatz bis hin zu den Massenmedien, also Radio und Fernsehen, die weitestgehend auch sehr stark vom Dialekt geprägt sind.
Die befragten Migrantinnen und Migranten hatten angegeben, sich vor allem im lokalen Umfeld verständigen zu wollen. Und um sich diese Sprachkenntnisse anzueignen, besuchten die meisten von ihnen keinen Deutsch- oder Mundartkurs.
Die Leute lernen dann eben in ihrem lokalen Kontext mit ihrer eigenen Herkunftssprache und mit der Umgebungssprache umzugehen. Das heißt, die meisten davon sind eben vor allem an den lokalen kommunikativen Bedürfnissen orientiert und versuchen, sich die nötigen sprachlichen Kenntnisse mehr oder weniger ungesteuert, das heißt ohne Schulbesuch, anzueignen.
Laut der Studie gehen die Schweizer Sprachkurse für Migrantinnen und Migranten zu wenig auf die Zielgruppe ein. Zum Beispiel dann, wenn es zu erkennen gilt, dass einige Menschen überhaupt nicht lesen oder schreiben können. Außerdem würden die Kurse zu oft auf Hochdeutsch angeboten und die Mundart werde vernachlässigt.
Dass eben häufig in diesen Angeboten zu wenig darauf Rücksicht genommen wird, dass eben die Leute nicht in einer Situation leben, in der die Sprache, die sie in dem Kurs lernen müssen, tatsächlich im Alltag verwendet wird. Das heißt, die Kurse müssten eigentlich auch für die spezifischen Bedürfnisse dieser Zielgruppe, die man da hat, ausgerichtet werden. Das bedingt allerdings auch wieder, dass man eine Ausbildung für Sprachlehrerinnen und Sprachlehrer hat, die genau das tut. Und das kostet natürlich wieder Geld. Und genau das ist etwas, was ein bisschen vernachlässigt wird, Man fordert zwar von den Migrantinnen und Migranten etwas, aber man fördert sie zu wenig dabei, diese Forderungen auch einlösen zu können.
Für die Sprachforschenden des Linee-Projekts stehen diese Forschungsergebnisse im Gegensatz zur eigentlichen Erfahrung, welche die Schweiz mit Migration hat. Mit der Sprachförderung bei ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern sei man teilweise nicht weiter als noch vor 50 Jahren. Man habe während der Forschung nämlich auch gesehen, dass die Ressourcen der verschiedenen Sprachen, die in der Schweiz gesprochen werden, zu wenig genutzt würden.
Dass wir erkennen, dass diese Vielfalt an Sprachen ein Reichtum ist und dass wir diesen Reichtum ausnutzen sollen und dass wir nicht mit den Sprachen Hindernisse aufbauen sollten für Menschen, die gerade diese anderen Sprachen in unser Land bringen und damit etwas zum kulturellen Reichtum auch unseres Landes beitragen.
Die Erkenntnisse des wissenschaftlichen Linee-Netzwerks zum Thema Sprache und Migration sind offen zugänglich. Für die Schweiz liegt nun also eine Studie vor, die aufzeigt, wie mittels welcher Sprachförderung fremdsprachige Menschen am besten in unsere Gesellschaft integriert werden können.
95,6 Rabe Info.
Seit der Finanzkrise ist das Schweizer Bankgeheimnis unter heftigem Beschuss. Die Politik, insbesondere der Bundesrat, versucht mit Doppelbesteuerungsabkommen und Amtshilfeverfahren gegen den Druck anzukämpfen. Kaum wird jedoch ein neuer Vertrag unterzeichnet, wird von der internationalen Gemeinschaft schon wieder die nächste Lockerung des Bankgeheimnisses gefordert. Meistens bleibt dem Bundesrat nicht viel anderes übrig, als klein beizugeben. Für den ehemaligen SP-Nationalrat und Preisüberwacher Rudolf Strahm ist klar, der Zeitpunkt ist gekommen, den Mythos Bankengeheimnis endlich aufzugeben. Michael Spahr hat den Ökonomen und Ex-Politiker getroffen.
Wir sind eine Demokratie, ich glaube daran. Sie hat einige Mängel, aber wir haben demokratische Strukturen, können abstimmen. Aber in Bankenfragen, spezifischen bankpolitischen Entscheidungen, sind wir eine Oligarchie. Das heißt, Oligarchie heißt Herrschaft der wenigen zu ihrem eigenen Nutzen. Und ich habe immer wieder erlebt, ich bin 40 Jahre in der Politik gewesen, immer wieder erlebt, dass sich eigentlich Bankinteressen durchgesetzt haben. Und die Schweiz hatte nie die Kraft, in Sachen Finanzplatz ihr Haus in Ordnung zu bringen. Es war immer nur auf Druck des Auslandes. Und hier haben wir einen schmerzhaften Lernprozess vor uns.
Sagt der Ökonom Rudolf Strahm, ehemaliger SP-Nationalrat und Preisüberwacher der Schweiz. Er ist der Meinung, dass sich die Schweiz vom Bankgeheimnis verabschieden muss. Wie schmerzhaft wäre denn der Prozess, das Bankgeheimnis aufzugeben? Würde das Bankensystem untergehen?
Ich möchte erinnern, dass 60% der ausländischen Vermögen stammen von institutionellen Anlegern. Das heißt von Versicherungen, Banken, ausländischen Pensionskassen, Notenbanken, die einfach Geld auch in der Schweiz anlegen wollen, wie im Dollar, wie im Yen, wie im Euro, aus Sicherheitsgründen. Man legt nie alles Geld am gleichen Ort an. Und die brauchen das Bankgeheimnis nicht. Die müssen nicht Steuern hinterziehen. Die müssen im Gegenteil ihre Bilanz einigermaßen klar offenlegen. Die 40% Auslandsgelder, die von Privaten kommen, die sind natürlich schon verbunden mit Steuerflucht, mit Empfehlung für Steuerhinterziehung und Steuerbetrug. Wobei man auch wissen muss, von 330 Banken in der Schweiz sind nur etwa 20, 30 Banken wirklich aktiv an der Akquisition von ausländischen Privatgeldern beteiligt.
Gerade die unzähligen kleinen Banken, Kantonalbanken, Raiffeisenbanken und die Banken der großen Detailhändler sind nicht auf Steuerflüchtlinge aus dem Ausland angewiesen, sondern erwirtschaften Geld mit Kunden aus der Schweiz, indem sie zum Beispiel Kredite und Hypotheken vergeben.
Der Finanzplatz lebt nicht nur vom Bankgeheimnis und von der Steuerflucht, auch wenn man das jahrzehntelang behauptet hat. Und Sie sehen jetzt, mit der Änderung, Lockerung des Bankgeheimnisses können vor allem die Grossen, können sich sofort arrangieren und die haben ihre Geschäftsmodelle angepasst.
Für den Ökonomen Rudolf Strahm ist klar, die Schweizer Bundespolitik hat jetzt zwar erkannt, dass sie international kooperieren muss, aber zu lange sei sie dem Mythos gefolgt, sie sei in Bankenpolitikfragen wirklich unabhängig. Rudolf Strahm hat aber schon am Anfang seiner 40-jährigen politischen Karriere miterlebt, dass am Schluss nicht die Schweizer Politik das Sagen hat.
1972 wollte die amerikanische Nixon-Regierung Konzessionen zur Lockerung des Bankgeheimnisses beim Organized Crime. Das sind also Mafiagelder, amerikanische Mafiagelder. Und die Schweiz hat sich natürlich damals auch gewehrt und gesagt, souverän, autonom, und die bösen Amerikaner können sie uns nicht erpressen. Und die Amerikaner haben dann locker gedroht mit Maßnahmen gegen Schweizer Käse und Schweizer Uhren. Und die Schweiz ist eingeknickt. Und seither musste sich dann in den 80er Jahren bei Geldwäscherei, bei Insiderstrafennorm, in den 90er Jahren bei den Holocaust-Geldern, 2001 mit dem sogenannten Qualified Intermediary, immer musste sie sich anpassen.
Nicht das Bewahren des Bankgeheimnisses ist also eine Schweizer Tradition, sondern das Nachgeben auf internationalen Druck. Für den ehemaligen Nationalrat Rudolf Strahm würde sich das auch nicht ändern, wenn die selbsternannten Verteidiger des Bankgeheimnisses aus dem rechten politischen Spektrum nach den Wahlen im kommenden Herbst im Parlament gestärkt würden.
Da können einzelne Nationalpatrioten können da längst ausrufen, sie werden letztlich nachgeben müssen, weil das Ausland jetzt das will. Man muss einfach sehen, die Globalisierung, und wir sind ja auch Globalisierungsgewinner, die Globalisierung erfordert auch Übernahme globaler Spielregeln.
Sagt Rudolf Strahm, ehemaliger Schweizer Preisüberwacher und SP-Nationalrat. Morgen im Rabe Info sprechen wir mit dem Wirtschaftsexperten über die Too-Big-to-Fail-Problematik in der Schweizer Bankenpolitik.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe Info vom Dienstag, 22. Februar. In der Redaktion waren Michael Spahr und Cheyenne Mackay. Das Rabe Info gibt's als Podcast auf rabe.ch und die nächste aktuelle Ausgabe hören Sie morgen wieder um 11 Uhr hier auf diesem Sender. Ich sage Sie dir Tschüss und habt's gut.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.